Wenn man sich Beteiligung anschaut, was ja heute so auch unser Fokusthema ist, dann fehlt ein langfristiges Konzept für die ausgewogene Beteiligung und auch die vielfältigen Interessen, die es so gibt.
Ein ganz wichtiger Punkt, den du auch adressiert hattest, ist der Zeitdruck im Prozess. Und der führt auch immer wieder dazu, und das erleben wir auch gerade aktuell, dass die selbstgesetzten Ziele einfach gar nicht berücksichtigt werden. Also man hat sich eine Charta gegeben, für unsere Zuhörerinnen vielleicht auch nochmal zum Nachlesen im Wirtschafts- und Strukturprogramm 1.1 auf Seite 196. Ein Beispiel dafür ist jetzt die Umsetzung der Charta im Beteiligungsprozess zu einem sogenannten Raumkonzept. Das ist sehr mangelhaft. Das heißt, wir haben ja eine Charta, die aber selbst von der Zukunftsagentur in diesem Beteiligungsprozess Raum gar nicht berücksichtigt wird.
Akzeptanz ist ein Second-Order-Effekt, also ein Effekt, der erst im zweiten Schritt eintritt, wenn der Pflichtteil erfüllt wurde. Und dieser Pflichtteil ist eben, dass Beteiligung ja den Raum für echte Mitwirkung, für Mitgestaltung oder zumindest das Abliefern eigener Perspektiven und Ansichten oder Ideen ermöglicht.
Hallo und guten Tag, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Zu meinem Podcast Alles gefragt. Ich bin Antje Grotus, Landtagskandidatin für Bündnis 90 Die Grünen, für den Rhein-Erft-Kreis 2, das ist Hürth, Frechen und Teile von Kerpen. Und ich beschäftige mich in meiner Podcast-Reihe mit vielen Themen, die sich alle um das große Thema Strukturwandel ranken, und freue mich besonders, dass ich zwei besondere Gäste heute zu Besuch habe zum Thema Bürgerbeteiligung und Strukturwandel. Und zwar zwei Gäste vom Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam, dem kurz benannten IASS. Das ist zum einen David Löw-Bär und zum anderen Daniel Oppold. Ich beginne mal mit dir, David. Du leitest das Projekt Sozialer Strukturwandel und responsive Politikberatung in der Lausitz, also einem anderen Hotspot des Strukturwandels. Das Ziel des Projekts ist es, die Potenziale demokratischer Gestaltung des Strukturwandels herauszuarbeiten. Außerdem leitest du das Projekt Wissenschaftliche Begleitung des Bürgerrats Forum Corona Sachsen. Du hast in Tübingen und Niterói, Brasilien, internationale Volkswirtschaftslehre und Politikwissenschaften studiert, hast promoviert an der Universität Koblenz-Landau mit dem Thema ökonomische Bildung für eine nachhaltige Entwicklung, also ein ganz aktuelles Thema. Dein wissenschaftliches Interesse liegt insbesondere in der Zusammenführung von Bildungswissenschaften und den Erkenntnissen der Nachhaltigkeitsforschung, und du begleitest aktuell auch den Jugendbeteiligungsprozess in Kommunen und Schulen in der Lausitz. Ein wichtiges Thema auch für uns hier im Rheinischen Revier. Gemeinsam mit dem Kulturwissenschaftlichen Institut hat David 2020 eine für den Strukturwandel im Rheinischen Revier sehr wichtige Studie veröffentlicht, die den Titel Partizipative Governance und nachhaltiger Strukturwandel, Zwischenstand und Handlungsmöglichkeiten in der Lausitz und im Rheinischen Revier veröffentlicht. Auf die werden wir später nochmal zu sprechen kommen. Mein zweiter Gast ist Daniel Oppold, auch vom IASS. Daniel hat Politik- und Verwaltungswissenschaften an der Universität Konstanz studiert, aber auch Public Management und Governance an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen. Sein Arbeitsschwerpunkt gilt insbesondere dem Bereich der beteiligungszentrierten Demokratietheorien und der Erforschung dialogorientierter Beteiligungsformen, wie beispielsweise Bürgerräten. Aktuell wirkt Daniel im Projekt Losland, ich hoffe, das ist deutsch und richtig ausgesprochen so, mit, dass 10 Kommunen in ganz Deutschland bei der Umsetzung passgenauer Bürgerbeteiligung zu Zukunftsfragen unterstützt. Also du bist auch sehr an der Basis aktiv, was ich schön finde, und darüber sprechen wir gleich noch. Für das IASS hast du den Berliner Klimabürgerinnenrat mitbetreut. Und da finden sich eben zufällig ausgewählte, aber auch repräsentativ ausgewählte Berliner Bürgerinnen und Bürger stellvertretend für die Berliner Stadtgesellschaft zusammen, um gemeinsam ergebnisoffen Maßnahmen und Ideen für die Erreichung der Berliner Klimaziele zu entwickeln. Auch auf das Thema Bürgerräte werden wir später noch vertiefend eingehen. gemeinsam mit Kollegen, und das ist so ein bisschen der Schulterschluss, vielleicht auch hier ins Rheinland, gemeinsam mit deinen Kolleginnen von der Universität Wuppertal hast du den Bürgerrat zu Deutschlands Rolle in der Welt evaluiert. Das war jetzt relativ viel. Möchtet ihr beiden noch etwas klarstellen? Fühlt ihr euch richtig vorgestellt oder ist noch etwas wichtig, was ich vergessen habe?
Das war ausführlich und sehr schön. Vielen Dank.
Alles wunderbar. Danke, Antje.
Super, dann freue ich mich. Dann fangen wir an mit einem kleinen spontanen Warm-up, damit ihr endlich auch mal sozusagen das Wort erhaltet. Was waren eure drei schönsten Momente in dieser Woche? Und Daniel, wenn du vielleicht anfangen magst.
Drei schöne Momente. Ja gut, die Woche ist noch jung. Ich strecke das jetzt mal auch übers letzte Wochenende vielleicht noch. Da habe ich eine tolle Radtour machen können mit meinen Kids. Meine Tochter hat ja zu Ostern ihr erstes großes Fahrrad bekommen und wir haben, ja, waren fast 3 Stunden unterwegs und das war richtig, richtig schön. Dann zweitens, ja, Anfang der Woche sind alle Kollegen wieder aus dem Osterurlaub zurückgekommen und wir hatten einfach ein tolles Team-Meeting mit sehr viel frischer Energie. Das hat richtig Spaß gemacht. Ja, und dann hier das Wetter war die letzten Tage ein bisschen durchwachsen, aber jetzt blinzelt gerade die Sonne durch und ist auf jeden Fall auch ein sehr schöner Moment.
Das ist hier gerade auch so im Rheinland. Die Sonne blinzelt ziemlich stark sogar durch. Wie ist denn die Wetter- und Stimmungslage und die Lage mit den schönsten Momenten bei dir, David?
Kämpft hier noch ein bisschen die Sonne mit den Wolken. Aber die Stimmungslage ist eher sonnig. Ja, ich habe auch ähnliche Erlebnisse, glaube ich, wie Daniel gehabt. Mein Sohn ist ja noch ein bisschen kleiner. Aber wir waren am Sonntag im Britzer Garten hier in Berlin. Der ist sowohl toll von den Blumen her im Moment, als auch von den Spielplätzen. Und da war ich mit einem Freund und unseren 3-3-Jährigen. Und es hat irgendwie toll funktioniert, wie sie zu dritt so zwischen den doch vielen älteren Menschen mit ihren Rollern über die Wege gerast sind. Das war ein schönes Erlebnis und irgendwie auch eine Freude, denen dann immer hinterher zu rennen und zu versuchen, so 3-3-Jährige zusammenzuhalten. Gestern ist unser Teil fertig geworden für die Evaluation von diesem Forum, Bürgerratforum Corona Sachsen. Das ist eine Freude gewesen. Da fehlen jetzt noch ein paar Teile von unserem Partner. Und dann haben wir das abgeschlossen. Das war irgendwie auch ein ja, spannende Erfahrung für mich. Ja, und das Dritte ist auch ein bisschen ähnlich wie bei Daniel. Ich gucke jetzt auch gerade hier so immer mal ein bisschen aus dem Fenster raus. Es ist einfach eine große Freude, was alles schon so blüht und wie schnell das jetzt wieder irgendwie geht, was die Natur da so schafft. Das ist immer wieder erstaunlich.
Ich muss jetzt gerade doch noch was kurz zu mir da sagen, weil ich erinnere mich gerade sehr daran, wenn ich höre Fahrradfahren mit der Tochter oder hinterherrennen, sehr daran, wie meine Tochter, die mittlerweile 28 ist, das Radfahren gelernt hat. Sie konnte nämlich super Radfahren, aber nicht bremsen. Also, und ich bin da zu einer sehr ambitionierten Joggerin geworden in der Zeit, weil es war echt eine Herausforderung, da hier hinterher zu kommen. Jetzt wohnen wir ländlich. Aber trotzdem, wenn es dann bergab geht, naja, wir hatten also den ein oder anderen Aufreger auf jeden Fall dabei. Aufreger, da kommen wir vielleicht zum Thema Bürgerbeteiligung oder auch Strukturwandel hier im Rheinischen Revier. Und ich würde gerne erstmal bei dir bleiben, David. Was ist für dich Strukturwandel?
Ja, also so allgemein würde ich definieren als grundlegende und dauerhafte Veränderung sozialer, wirtschaftlicher und administrativer Gewohnheiten in einer Region. So, das klingt jetzt ein bisschen abstrakt und wenn ich das jetzt konkret beziehe auf die Lausitz, mit der ich mich beschäftige, dann ist natürlich Strukturwandel irgendwie Kohleausstieg, aber dann doch mehr als das. Also es geht ja darum, die Identität und Handlungsfähigkeit einer Region zu verändern.
Also du reduzierst den Begriff nicht auf allein Änderungen im Wirtschaftssystem oder auf Innovation. Du hast auch diesen erweiterten Begriff. Es ist schön, das zu hören.
Auf jeden Fall.
Und dass du es auch gleich mit Identität zusammenbringst.
Ja, also ich meine, allein wenn man nur daran denken würde, die Kohle und die Beschäftigten in der Kohleindustrie in einen Veränderungsprozess einzubeziehen, dann glaube ich, allein wenn man darüber nachdenkt, kommt man schon an viele weitere Punkte und allein wenn man nur darüber nachdenkt, was Wirtschaftsförderung sein sollte und Transformation in Richtung Nachhaltigkeit, dann kann man das nicht nur auf die wirtschaftlichen Faktoren beschränken.
Genau, jetzt sind wir bei dem Thema Identität und du hast ja genau schon mal die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger, aber auch die Menschen, die in den Industriezweigen in der Wirtschaft arbeiten, adressiert. Warum ist denn aus deiner Sicht BürgerInnenbeteiligung beim Strukturwandel so wichtig? Mhm.
Ja, ich nenne da eigentlich immer drei Gründe. Also der erste ist formell. Also Bürgerinnen haben einfach das Recht, an den zentralen Veränderungen ihres Umfelds beteiligt zu werden. Der zweite ist für mich instrumentell, wenn man so will. Also Regionen, ob es jetzt die Lausitz ist oder das Rheinische Revier, für die ist es einfach wichtig, Menschen da zu halten und attraktiv für neue Menschen zu sein. Und da ist Beteiligung ein wichtiger Baustein. Und der dritte Grund ist sicherlich der allerwichtigste. Nur mit Beteiligung ist eine wirkliche Transformation möglich. Also konkretisieren wir das auch mal, oder konkretisiere ich das auch nochmal wieder ein bisschen an dem Thema Klimawandel. Wenn wir das wirklich angehen wollen, und dann brauchen wir Beteiligung, weil dieser tiefgreifende Umbau des Wirtschafts- und Gesellschaftssystems wird nicht funktionieren, wenn die Menschen nicht motiviert sind, intrinsisch, also von sich aus motiviert sind, darauf damit zu wirken und das Wissen von jedem Einzelnen eingebracht wird. Auch nochmal vielleicht an meiner Forschung etwas konkretisiert mit Kindern und Jugendlichen. Ein bisschen überraschend für uns kam da ganz oft heraus, wenn wir mit denen gesprochen haben, dass für sie Müll ein großes Thema ist. Ich sage jetzt überraschend, weil ich lebe halt in Berlin-Neukölln und wenn ich auf dem Spielplatz in der Lausitz unterwegs bin, dann denke ich immer, oh, Wahnsinn, wie sauber das hier ist. Da liegen kaum Kippen rum und so weiter. Wirkt wie ein kleines Paradies. Aber muss natürlich trotzdem sagen, wenn das ein Thema ist für die Kinder und Jugendlichen, dass sie da erwähnen, dann sollte man das ernst nehmen. Und toll ist dann, was sie für kreative Ideen haben, wie man das verbessern kann. Und natürlich muss man einschränkend da sagen, um jetzt hier nicht nur zu sagen, Beteiligung ist die Rettung des Strukturwandels und damit funktioniert es. Es ist ein Baustein und es hat eine Reihe von Voraussetzungen, damit Beteiligung funktionieren kann. Aber dann, glaube ich, ist es ein sehr wichtiger Beitrag für einen gelingenden Strukturwandel.
Ja, du hast angesprochen, genau, gesellschaftlichen Wandel, aber auch Attraktivität des Umfeldes, was viele ja auch, glaube ich, motiviert, sich einzubringen und sich zu engagieren, weil es eben auch um ihr direktes Lebensumfeld geht, um Lebensqualität, aber auch das Wissen der vielen, also die Schwarmintelligenz, die wir auf jeden Fall nutzen sollten. Das ist auch immer mein Petitum. Aber jetzt ist es eigentlich schon eine gute Überleitung zu der Studie, die ich vorhin schon mal adressiert habe. Partizipative Governance und nachhaltiger Strukturwandel. Und zwar habt ihr euch befasst mit dem Zwischenstand und Handlungsmöglichkeiten in der Lausitz und im Rheinischen Revier. Die Studie ist im Juli 2020 erschienen und war, ich fand, ein sehr wichtiger Debattenbeitrag. Also ich habe mich zumindest sehr oft darauf bezogen. Und was sind denn die zentralen Ergebnisse der eingangs genannten Studie? Und vor allen Dingen mal vorher nochmal vielleicht für unsere Zuhörer und ZuhörerInnen. Was ist denn Governance und was ist Partizipation?
Partizipation, würde ich sagen, ist erstmal Beteiligung im breitesten Sinne, also Mitbestimmung, Beteiligung an formellen Beteiligungsverfahren, Mitgestaltung des Umfeldes. Und Governance ist so die Steuerung des Ganzen. Also wenn man die Verbindung nimmt zur Administration, jetzt in den Fällen, wenn man schaut, welche Institutionen haben sich da herausgebildet. Da gibt es ja ganz interessant irgendwie in diesem ganzen Prozess ständig neue Strukturen und ständig neue Institutionen, die geschaffen werden, um ja, Beteiligung und auch diesen ganzen Strukturwandel zu steuern. Also in der Lausitz haben wir das Gefühl, ein großer Teil unserer Arbeitszeit geht darauf drauf, dass wir irgendwie versuchen, nachzuvollziehen, was gerade im Moment eigentlich die wichtigen Prozesse sind.
Zum Zwischenstand jetzt zum Rheinischen Revier, wenn wir das mal in den Fokus nehmen, wie ist der denn ausgefallen? Also euer Zwischenfazit zum Rheinischen Revier, wie sah das aus 2020?
Ja, da muss ich so ein bisschen auch in meine Notizen spicken, weil es jetzt auch ein bisschen schon her ist. Also wir hatten einerseits gefunden, dass das Rheinische Revier erstmal grundsätzlich eine ganz gute Voraussetzungen hat für diesen Strukturwandel. Also es gibt eine relativ stabile Wirtschaftsstruktur, es gibt einiges an Technologien und Forschung und es gibt ja auch einige Ballungsräume, die in der Nähe sind. Das sind schon mal ganz gute Voraussetzungen, auch vielleicht ein Tick anders als jetzt in der Lausitz. Wenn man sich Beteiligung anschaut, was ja heute so auch unser Fokusthema ist, dann fehlt ein langfristiges Konzept für die ausgewogene Beteiligung und auch die vielfältigen Interessen, die es so gibt. Bisher hat man relativ stark auf diese Revierknotenstruktur geschaut, die da verschiedene Interessen eingebunden hat. Und wir müssen sagen, es gibt einen ziemlichen Zeitdruck, unter dem das alles immer wieder passiert ist. Das ist auch im Übrigen typisch für beide Reviere. Das heißt, es gab eher so Ad-hoc-Prozesse. Und was ich jetzt ja davor auch schon erwähnt habe, ein Nebeneinander von vielen unterschiedlichen Beteiligungsangeboten. Und das ist dann häufig verwirrend und auch ein bisschen demotivierend, wenn man nicht mehr wirklich weiß, welcher Prozess zählt jetzt eigentlich und zu viel. Also Menschen haben ja auch noch was anderes zu tun, als sich zu beteiligen, zumindest die meisten. Genau, was wir gesagt haben, was es grundsätzlich braucht, ist einen lernenden und reflexiven Beteiligungsrahmen, haben wir das mal genannt. Das heißt, es muss verschiedene Förderformate geben und auch eine gezielte Evaluation von dem, was da ist. Jetzt können wir das noch ein bisschen auch wieder konkretisieren auf die Elemente, die wir vorschlagen. Das eine war ein partizipativer Leitbildprozess. Also geht es auch vor allen Dingen ganz stark darum, Vorstellungen von Zukunft mit der Idee von Nachhaltigkeit zu verknüpfen. Dann braucht es für das Ganze, das zählt dann zu den Voraussetzungen, natürlich Zeit, Ressourcen und aufeinander abgestimmte Informations- und Beteiligungsformate. Das fällt uns auch immer wieder auf, wie wichtig diese Information ist und wie sehr das häufig vernachlässigt wird und gedacht wird. Naja, da können sich die Leute schon selbst einarbeiten, entweder indem sie in die Zeitung schauen oder indem sie dann halt in die ganz, ganz großen Berichte schauen. Es fehlt so das Mittelding. Das Dritte, woran ich auch immer viel gearbeitet habe, ist, dass wir gefordert haben, es soll einen eigenen Fonds für die Zivilgesellschaft geben. Du weißt das, Antje, es stand auch im Bericht, Abschlussbericht der Kommission Wachstum, Strukturwandel, Beschäftigung der Kohlekommission drinnen. Den gibt es aber bislang nicht. Also zumindest bei uns nicht, ich glaube bei euch auch nicht. Die Einbindung der Zivilgesellschaft muss deutlich verbessert werden in die Strukturen, also insbesondere da die Zukunftsagentur Rheinisches Revier. Und das Letzte, was ich noch erwähnen würde, die Vergabe von den Fördermitteln ist oft nicht so gut nachzuvollziehen. Da sagen wir, das sollte transparenter werden, besser begründet werden und stärker rückgebunden werden an eben das Leitbild, was man da entwickelt, an die Förderstrategie, um halt zu vermeiden, dass so eine Förderung einfach nur mit der Gießkanne passiert.
Super, waren das erstmal deine Punkte soweit?
Soweit, ja.
Dankeschön. Ja, Fördermittel transparent vergeben, Kriterien geleitet, ist für mich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, haben wir auch immer wieder eingefordert. Ich würde vielleicht jetzt, bevor ich noch mal ein bisschen erzähle, wie der Prozess gerade hier so stattfindet, weil ihr habt euren Fokus ja in der Tat eher durch euer Forschungsfeld, sag ich mal, in der Lausitz. Du hattest davon gesprochen, dass das teilweise verwirrend viele Beteiligungsangebote gibt. Gibt es denn in der Lausitz eine zentrale Plattform, auf der das gebündelt wird? Weil wir erleben hier im Rheinland auch Beteiligungsprozesse in den Kommunen, Beteiligungsprozesse der Zukunftsagentur, dann teilweise auch selbst in den Revierknoten, zum Beispiel zur Bioökonomie gab es schon sehr früh einen Beteiligungsprozess, der eigentlich mit den ganzen Strukturwandelprozessen hier schon gestartet hat, begleitet vom Kulturwissenschaftlichen Institut, so hieß es zumindest damals noch. Gibt es sowas in der Lausitz, eine zentrale Plattform? Also wenn ein Mensch sich einbringen möchte und was sucht, findet er, wird er fündig, wo und wie er sich einbringen kann?
Also ein Mensch eher nein. Also es ist eher so, dass in der Lausitz es sich so verändert hat. Es gab einen großen Leitbildprozess, der ist dann aber abgeschlossen. Und jetzt gibt es in den beiden Bundesländern, also in Brandenburg und in Sachsen, eine Beteiligung von Stakeholdern. Also in Brandenburg sind das die sogenannten Werkstätten, wo in 5 Werkstätten jeweils ungefähr 20 Interessensgruppen eingebunden sind. Also staatliche Agenturen, Tourismusverbände zum Beispiel oder Deutsche Kinder- und Jugendstiftung vertritt zum Beispiel alle Kinder und Jugendlichen. Es gibt für Kinder und Jugendliche keine eigene Beteiligung. Und in Sachsen ist es im Prinzip ähnlich, nur dass es da ein Ding ist und dass die also das heißt dann der regionale Begleitausschuss für die Lausitz und dass dort die Kommunen und das Land noch deutlich stärker bestimmen können, weil sie die einzigen sind, die Stimmen haben. Genau. Und für den Einzelnen, das ist dann maximal auf lokaler Ebene. Also da gibt es eigentlich gar nichts, wo... Also man kann an diesen Werkstätten teilnehmen, irgendwie zuhören. Dann aber auch eine ziemlich aufwendige Sache. Aber damit hat es sich. Genau.
Erlebst du auch, dass die Teilnahme an den Werkstätten, also so habe ich es zumindest hier beobachtet, hier hieß es ja auch Bürgerwerkstätten, dann vor allen Dingen auch von ohnehin schon aktiven Menschen der aktiven Zivilgesellschaft stattfindet. Also dass praktisch alle sozusagen mobilisieren, die Gewerkschaften mobilisieren dahin, die Umweltverbände, die Bürgerinitiativen, alle mobilisieren dahin, um eine entsprechende Interessenvertretung zu generieren. Und dadurch hat man natürlich immer dieselben, die sich dann doch in den Prozess einbringen und die sich vielleicht auch den Samstag dafür einfach Zeit nehmen können. Ist es bei euch genauso, in der Lausitz?
Ja, ich würde sogar noch als bisschen zusätzlich kritischen Punkt sagen, das ist doch relativ aufwendig, diese, also so wie hast du es jetzt auch schon beschrieben, diese Beteiligung. Und selbst innerhalb dieser Organisationen ist es dann schon so, dass es ja die Organisationen gibt mit mehr Ressourcen und die Organisationen, die dann eher doch auf eine Person sind und die dann selbst dafür schon Schwierigkeiten haben, diese Treffen alle mitzumachen.
Ja, Ressourcen ist auch noch ein sehr wichtiges Thema. Wir könnten, glaube ich, viele Punkte hier vertiefen. Vielleicht picke ich aber auch noch gerne nochmal diesen Fonds für die Zivilgesellschaft raus. Es gibt ja da viele Modelle, wie so ein Fonds ausgestaltet sein kann. In der Tat habe ich auch versucht, das voranzubringen, diesen Fonds hier umzusetzen. Und es gibt ein gutes Konzept, aber letzten Endes ist es so, dass es jetzt einfach daran scheitert, an der Frage, wo wird denn dieser Fonds aufgehängt und wer wird ihn denn eigentlich verwalten oder wer soll ihn eigentlich verwalten? Wie weit seid ihr denn da oder wie weit ist die Zivilgesellschaft in der Lausitz denn mit diesem Fonds und wer hat sich da einen Hut genommen, das Ganze voranzubringen?
Also das wurde hier vor allen Dingen unterstützt von den Lausitzer Perspektiven. Das heißt auch eine Bürgergruppe und da ist tatsächlich auch immer noch so die Frage, aus welchen Geldern soll man das finanzieren, was dann auch wiederum die Frage ist, wo hängt man das dann auf? Und sehr viel weiter ist man dann nicht und hat jetzt eher so die Richtung, glaube ich, hier, dass man einzelne Projekte dann rausgreift und einzelne Projekte zum Beispiel über diese sogenannte Stark-Initiative versucht zu fördern. Zum Beispiel ein Büro einzurichten in der Lausitz in Senftenberg, was sich speziell mit Kinder- und Jugendbeteiligung beschäftigt. Aber diese eher umfassende Idee, die da ja mit diesem Zivilgesellschaftsfonds ist, die ja auch sagt, dass die Zivilgesellschaft selber die Strukturen schafft, die dann auch entscheiden, welche Projekte da gefördert werden und so weiter und die das auf eine langfristigere Perspektive steckt, das fehlt.
Also die Frage, woher die Gelder kommen, ist für mich eigentlich keine richtige Frage. Also hier im Rheinland haben wir ja 14,8 Milliarden Euro für den Strukturwandel, die bereitgestellt werden. Ich sage jetzt nochmal laut Strukturstärkungsgesetz bis 2038. Da werden wir ja dann auch nochmal nachbessern müssen, wahrscheinlich. Das meiner Meinung nach ist auf jeden Fall auch ein Teil dieses Geldes für einen solchen Fonds definitiv vorzusehen. Wir können jetzt streiten darüber, welche Summe das sein muss, aber letzten Endes, und da komme ich nochmal zum Abschlussbericht auch der Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung, also der sogenannten Kohlekommission, haben wir ja auf einer Seite, Seite 101 für die ZuhörerInnen, die nachlesen möchten. Man kann es auch nachschlagen unter dem Schlagwort regionale Verankerung und Beteiligung der Zivilgesellschaft. Da stehen ja auch alle diese Dinge drin, dass wir eben die Förderung gezielter Maßnahmen für bürgerschaftliches Engagement, für die Zivilgesellschaft, aber zum Beispiel auch für soziales Unternehmertum einfach fördern wollen, um eben diesen Strukturwandelprozess von unten einfach auch ja zu beleben und zu stärken. Da der für den Zusammenhalt gerade in dieser Region, die ja sehr stark durch die Konflikte um die Kohle geprägt ist, finde ich das auch sehr, sehr wichtig, um eben eine langfristig tragfähige Strukturentwicklung zu schaffen und um die Menschen einfach zu aktivieren. Weil Strukturwandel ist ja ein Gemeinschaftswerk. Du hast es auch schon angesprochen. Gemeinschaftswerk, vielleicht noch mal ganz kurz zurück zu dem Leitlinienprozess. Inwieweit ist denn dieser verbindlich eigentlich? Ist der jetzt einfach geschrieben und liegt da? Oder... Und ist es an der Zivilgesellschaft einzufordern, hier der Leitlinienprozess daran ausrichten, müsst ihr jetzt den Strukturwandelprozess oder wie wird eigentlich mit diesen Ergebnissen vom Leitbildprozess weiter verfahren?
Du meinst jetzt in der Lausitz? Also, ja.
Ja,
ja, ja. Das ist auch ein bisschen unterschiedlich zwischen Brandenburg und Sachsen. Also in Brandenburg ist es Teil des Lausitz-Programms geworden, diese Leitbildvorstellung, wobei man schon sagen muss, dass zum Ende des Prozesses sich die höheren Instanzen, also politischen Stellen, da stärker eingebracht haben und sozusagen da schon ein bisschen was rausgenommen haben oder ein bisschen was zusammengebunden haben, was man sich jetzt hätte vorstellen können, dass das mehr von der Basis kommt. Ich gebe dir recht, sozusagen, dass die Notwendigkeit besteht für so einen Fonds Zivilgesellschaft und dass es eine Reihe von sehr, sehr guten Gründen gibt. Ich glaube, von dem, was ich verstehe, ist es halt tatsächlich noch so ein bisschen die Frage, es gibt dieses viele Geld. Trotzdem gibt es halt sozusagen, dann ist es ja gebunden über das Grundgesetz, diese Gelder. Und die Kriterien, die da drin stehen, da steht nun mal an erster Stelle irgendwie Schaffung von Arbeitsplätzen, dann kommt die Infrastruktur und dann kommt, glaube ich, noch die irgendwie Lebensqualität. Bisschen anders formuliert, das müsste ich jetzt nochmal nachgucken, aber der Punkt ist sozusagen, es ist relativ schwierig, aus diesen Geldern zu begründen, warum die Vorstellung, die wir jetzt vielleicht hätten für bürgerschaftliches Engagement, für Kunst, für Kultur, für Klima- und Umweltschutz und so weiter, warum die aus diesen Geldern finanziert werden müssten. Es gibt natürlich andere Gelder auch noch. Und das ist aber natürlich in gewisser Weise, und da legst du den Finger richtig gut in die Wunde, das ist natürlich irgendwie auch ein bisschen eine Ausrede, glaube ich, oder ein bisschen ein Hin- und Hergeschiebe, so diese Frage. Weil tatsächlich, es ist klar, es soll sehr, sehr große im Umfang Gelder dafür aufgewendet werden, diesen Strukturwandel zu begleiten. Und dann wird man doch Wege finden, dass es auch eine auskömmliche und vor allen Dingen auch verlässliche Finanzierungsstruktur für die Zivilgesellschaft geben kann. Und im Zweifelsfall muss dann halt irgendwie das Land da auch mal stärker einspringen, als es das bislang tut. Und es gibt auch noch die europäischen Fonds, wie den Just Transition Fund, der eigentlich dafür sehr gut geeignet wäre, wenn man ihn entsprechend bespielt. Und das ist dann wiederum Frage auch von den Landesregierungen, welche Konzepte legt man da vor?
Ja, ich habe sehr viel geworben für diesen Fonds und BürgerInnenfonds und anfangs hieß es dann auch, ja, wir kümmern uns und dann habe ich immer wieder mal nachgehakt, so immer mal wieder bei den Ministerien und irgendwann hieß es dann, da waren aber schon Monate, um nicht zu sagen Jahre, gefühlt sogar Lichtjahre vergangen und da kam dann der Aspekt, ja, aber wir wissen ja gar nicht so richtig, wie und wo wir das aufhängen sollen. So, und dann habe ich mich natürlich auch selber mal auf die Suche gemacht und ganz konkrete Vorschläge dazu gemacht. Fand ich jetzt nicht unbedingt, dass es meine Aufgabe ist, aber natürlich habe ich aus meiner Mitarbeit in der Kohlekommission auch eine gewisse Verpflichtung, eben genau diese Dinge, die wir gerade ja auch zum Teil zitiert haben, aus den Kommissionsempfehlungen umzusetzen. Aber du hast es sehr richtig gesagt, diese Dinge stehen auch nicht im Strukturstärkungsgesetz. Und das macht es uns natürlich jetzt auch ein bisschen schwer. Wir können uns ja immer nur auf diesen Kohlekompromiss verlassen und daraus zitieren und müssen dann versuchen, dass wir damit einfach erfolgreich sind. In der Umsetzung hier bei uns, vielleicht auch nochmal darauf zu kommen, ist die Beteiligung gerade auch so ähnlich, wie du es sagst, sehr verwirrend, ein unzusammenhängender, also Flickenteppich und hat auch noch nicht die Qualität, die ich mir wünsche. Gleichwohl finde ich es wunderbar, dass ihr eben einen Leitbildprozess hattet. Den habe ich hier auch schon mehrfach angeregt. Der ist bislang hier nicht zustande gekommen. Ich bin froh, weil auch das, wie gesagt, stand nicht im Strukturstärkungsgesetz, dass wir überhaupt Beteiligungsformate hier haben im Rheinischen Revier. Das muss ich an der Stelle auch mal sagen, auch wenn sie noch längst nicht die Qualität haben, die ich mir wünsche. Es gibt gute Ansätze, aber es wird noch nicht zusammengedacht und dadurch kommt es auch häufig zu Überforderungen der Beteiligten. Wer hat eigentlich einfach Zeit, sich so intensiv wie wir mit diesen Prozessen einfach auch zu beschäftigen? Um der Beteiligung hier im Rheinischen Revier einen Rahmen zu geben, gab es einen Beteiligungsprozess, der gestartet wurde durch eine GmbH. Das war Zebralog oder ist ein Beteiligungsunternehmen, Die wurden beauftragt von der Zukunftsagentur und haben hier den Prozess gestartet. Da wurde unter anderem eine Spurgruppe eingerichtet. Die ist ein sogenanntes Bürgergremium und es dient der Reflexion, Multiplikation und der Mitarbeit als Teil einer, ich nenne es mal Beteiligungsarchitektur. Also das ist nicht so unser Wort, weil das wünschen wir uns. Da wollen wir ja hin zu einer wirklich guten Beteiligungsarchitektur. Und einer meiner Arbeitsschwerpunkte war dort auch eine sogenannte Beteiligungscharta zu entwickeln. Und ich selber sage dazu jetzt an der Stelle auch der Transparenz halber, war bis Ende Februar noch aktiv in dieser Spurgruppe, habe aber jetzt natürlich meinen Abend wegen meiner Landtagskandidatur an eine Vertretung übergeben, weiß aber noch, wie sehr arbeitsintensiv die Arbeit an dieser Beteiligungscharta war, wo wir Leitlinien für Bürgerbeteiligung hier im Rheinischen Revier festgelegt haben. Also ich sehe das als großen Erfolg. Wir konnten da viele Punkte verankern, die eben auch in unserem Wirtschafts- und Strukturprogramm 1.1, das soll der sogenannte rote Faden sein für den Strukturwandel hier im Rheinischen Revier. Da konnten wir viele Dinge reinverhandeln mit viel Herzblut. Und aus meiner Sicht, ich weiß nicht, ob ihr oder ob du es dir schon mal angeschaut hast, sind das schon auch ambitionierte Vorschläge, die wir da für Bürgerbeteiligung machen. Vielleicht auch ein paar Schlagworte. Und auch da so beziehe ich mich jetzt noch mal ganz konkret auf das Papier. In dieser Charta sprechen wir von Ergebnisoffenheit, von ausreichend Zeit für eine hochwertige Beteiligung, aber eben auch von dem Gleichgewicht an Ressourcen zwischen organisierter und nicht organisierter Bürgerschaft einerseits und unternehmensorientierten und hauptamtlich organisierten Akteuren andererseits. Da gibt es nämlich hier ein Riesengefälle. Dann sprechen wir von kooperativen statt konsultativen Ansätzen, verfolgen natürlich das Ziel der Diversität und der Repräsentativität, schwieriges Wort, und haben aber auch Evaluation. Und ihr seid ja auch Wissenschaftler, das haben wir natürlich auch eingebaut. Also sprich, wir möchten natürlich schon gern auch hier Methodenwissen generieren und aufbauen und das dann auch gerne verfügbar machen. Stichwort Reallabor für Beteiligung. Weil das sind ja Prozesse, die zunehmen werden. Und warum können wir nicht auch ein Reallabor hier werden für Beteiligungsprozesse und da so eine Partizipedia aufbauen für die Beteiligung hier im Rheinischen Revier? Wichtig war uns aber auch zu sagen, dass wir niedrigschwellige Ansprache brauchen und aktivierende, aufsuchende Mobilisierung. Dass wir eben auch in die Breite gehen bei den Anwohnern und Anwohnerinnen und dass es eine Transparenz über Entscheidungen und Prozesse gibt, aber auch eine Relevanz von Ergebnissen. Also das konnten wir verankern, da freuen wir uns drüber. Kritisch ist aber nach wie vor, leider bleiben diese Empfehlungen, damit konnten wir uns nicht durchsetzen, dass es einen verbindlicheren Charakter hat, also es ist eher sind unverbindliche Empfehlungen. Es ist auch alles nicht gedeckt durch notwendige personelle und finanzielle Ausstattung oder Mitteln bei der Zukunftsagentur. Wir haben kein Mandat für die Ergebnisse, also ist es nicht klar, wie wird mit den Ergebnissen verfahren. Wir hatten einen Beteiligungsprozess, vielleicht kleiner Exkurs zur Bioökonomie. Da haben wir dann sogenannte Paten gesucht, an die Empfehlungen übergeben wurden und die konnten sich dann entsprechend auch dazu äußern. Aber auch das liegt jetzt auf einer Homepage. Da stehen die 11 Punkte, die da sozusagen herausgearbeitet wurden. Tolle Punkte. Es stehen die Stellungnahmen der verschiedenen Akteure, die diese Empfehlung entgegengenommen haben. Und jetzt ist sozusagen still ruht der See. Das heißt, wenn wir das nicht immer wieder lebendig halten und uns auf diese Empfehlungen berufen und die lebendig halten, dann ist es so wie so ein Archiv, in die diese Empfehlungen jetzt gekommen sind und sie haben dann keinerlei Verbindlichkeit mehr. Ganz wichtiger Punkt, den du auch adressiert hattest, ist der Zeitdruck im Prozess und der führt auch immer wieder dazu, und das erleben wir auch gerade aktuell, dass die selbstgesetzten Ziele einfach gar nicht berücksichtigt werden. Also man hat sich eine Charta gegeben, für unsere Zuhörerin vielleicht auch nochmal zum Nachlesen im Wirtschafts- und Strukturprogramm 1.1 auf Seite 196. Ein Beispiel dafür ist jetzt die Umsetzung der Charta im Beteiligungsprozess zu einem sogenannten Raumkonzept. Das ist sehr mangelhaft. Das heißt, wir haben hier eine Charta, die aber selbst von der Zukunftsagentur in diesem Beteiligungsprozess Raum gar nicht berücksichtigt wird. Und vielleicht da auch kurz unsere Kritikpunkte. Das ist weder frühzeitig noch ergebnisoffen. Planungen, die hier bei uns ist ja der Konzern RWE sozusagen in seinem Revierkonzept und Karten veröffentlicht hat, die werden einfach übernommen großflächige Abgrabung, obwohl es dafür noch gar keine finalen politischen Entscheidungen gibt. Also keine Ergebnisoffenheit. Dann sind wir als Spurgruppe, die wir diesen Prozess begleiten sollen, erst jetzt im Januar 2022 eingebunden worden. Aber bereits im Sommer gab es erste Arbeiten an diesem Konzept. Also da wurde eine Mehrfachbeauftragung für Revierkonten, für solche Raumkonzepte vorgenommen. Aber es war niemand von uns eingebunden. Und auf meine Nachfrage, nachdem jetzt diese Ergebnisse zu dem Raumkonzept im Frühjahr 2022 veröffentlicht wurden, wer denn im Vorfeld beteiligt war, ob da zum Beispiel Umweltorganisationen, Bürgerinitiativen eingebunden waren, hieß es dann nein. Aber ach ja, wir haben mit der Landwirtschaft gesprochen und mit dem haben wir gesprochen. Also punktuell wurde da sehr subjektiv irgendwelche Expertise abgeholt, aber eben nicht repräsentativ. Und das heißt, jetzt soll dieser Beteiligungsprozess bald starten, aber die Konzepte von Planungsbüros lagen schon vor. Es mag ja sein, dass man eine Grundlage dafür braucht, vielleicht können wir darüber gleich mal sprechen, dass man vielleicht nicht mit einem leeren Blatt anfängt. Da würde ich gerne noch mal deine Meinung zu hören. Aber vielleicht vorher noch mal kurz zu diesem zeitlichen Prozess. Für diesen gesamten Raumprozess, der sich über das ganze gesamte Revier erstreckt, wird uns jetzt sozusagen 3 Monate eingeräumt. Denn Mitte August soll das schon fertig sein, weil dann die Revierknotenstruktur hier aufgelöst werden soll. Also sie befindet sich schon in Auflösung und dann soll eben auch der Revierknotenraum aufgelöst werden. Und das scheint irgendwie, gerade wenn es um Raum geht, ne, wo man ja verschiedene Layer und Lagen hat, wo es um Infrastruktur geht, um Natur, um Industrie, um Gewerbegebiete, um Naherholung, um so viele verschiedene Raumdimensionen, Bauen und Wohnen beispielsweise auch, da ist ja natürlich eine große Komplexität. Und das soll jetzt sozusagen in 3 Veranstaltungen, ich sag mal, abgefrühstückt werden. Erst im ersten Schritt sollen die Bürger und BürgerInnen qualifiziert werden. Dann soll es eine Visionswerkstatt geben mit einer zentralen Veranstaltung in Präsenz und dann noch so Feedback-Veranstaltungen. Also ich frage mich unter diesem unglaublichen Zeitdruck, wie will man BürgerInnen da befähigen und wie will man ihnen einfach auch mehr Ressourcen zur Verfügung stellen, dass sie da sozusagen überhaupt in diesem Druck einfach überhaupt noch mitarbeiten können. Hast du da eine Idee zu?
Ja, ich denke, das ist wahrscheinlich ganz gut, wenn Daniel da ein bisschen darauf eingeht, der größere Expertise hat von diesen einzelnen Prozessen. Mir erscheint also das auch so, wie du das jetzt gesagt hast, einfach sehr ambitioniert. Und ich habe an vielen Stellen wieder gedacht, naja, Beteiligung ist die Idee der Zusammenarbeit zwischen Politik, Administration und Bürgerinnen und Bürgern. Und es ist eben nicht die Idee, Bürgerinnen und Bürger übernehmen die Arbeit der Administration. Es ist auch nicht die Idee, eben, dass man das über Krawall und Protest versucht zu lösen, sondern dass man versucht, da irgendwie zusammenzuarbeiten. Aber dann das setzt natürlich voraus, dass beide Seiten aufeinander eingehen und sozusagen auch Verständnis dafür haben, für Zeitressourcen, für Möglichkeiten, für Kenntnisse und so weiter. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, die ich jetzt so allgemein sagen würde. Ich glaube, wahrscheinlich Daniel könnte das konkreter für Prozessideen haben, oder?
Ja, sehr gern. Finde ich super. Also an der Stelle nochmal, genau, danke erstmal für deine Geduld, Daniel, dass wir uns zunächst mal auf die Studie sozusagen gestürzt haben und darüber zu sprechen. Also nochmal zur Einbettung. Wir merken jetzt, ohne ambitionierte Umsetzung helfen auch ambitionierte Pläne nicht. Stichwort Papier ist geduldig. Empfehlung der Kohlekommission, Revierkarte. Ich würde gern fairerweise noch mal dazu sagen, dass diese ganze Beteiligung vielleicht noch zur Einbettung bei der Abteilung Kommunikation angesiedelt ist in der Zukunftsagentur, was ja auch schon sehr aussagekräftig ist und sich sehr meiner Meinung nach Akzeptanzbeschaffung anhört. Und jetzt aktuell sollen auch 2 Beteiligungsreferenten tatsächlich angestellt werden, zumindest in Stellen ausgeschrieben. Das heißt, auf Seiten der Zukunftsagentur wird es jetzt demnächst vielleicht Beteiligungsreferenten oder Referentinnen geben. Ob das Bürger, Bürgerinnen hilft, werden wir dann sehen. Und auf dem Weg vielleicht genau die Frage an dich, Daniel, und vielleicht auch mit Schwerpunkt hin zu den Bürgerräten. Ist das ein Vorbild? Und kann man mit Bürgerräten, mit Beteiligung im Revier Diversität und Repräsentativität der Prozesse sicherstellen?
Ja, danke für die Frage, Antje. War total spannend, euch zuzuhören zu den Reflexionen über die Prozesse in der Lausitz und im Rheinischen Revier und was dort alles läuft oder auch nicht läuft. Vielleicht vorab noch, bevor wir zu Bürgerräten kommen, ein paar Reflexionen auch dazu, was Beteiligung da denn vielleicht auch falsch macht. Ihr habt schon angesprochen, Akzeptanzgenerierung ist oft dann so halt der Vorwand, warum man überhaupt beteiligt, und wenn es an Kommunikationsabteilungen dranhängt, dann ist das oftmals eben das vorrangige Ziel, auch wenn es vielleicht anders formuliert ist oder in irgendwelchen Chartas auch anders drinsteht. Und das ist problematisch, weil es nicht funktioniert. Also Akzeptanz generiert man immer erst als, es ist ein Second-Order-Effekt, also ein Effekt, der erst im zweiten Schritt eintritt, wenn der Pflichtteil erfüllt wurde, wenn man so sagen will. Und dieser Pflichtteil ist eben, dass Beteiligung ja den Raum für echte Mitwirkung, für Mitgestaltung oder zumindest das Abliefern eigener Perspektiven und Ansichten oder Ideen ermöglicht. Und wenn das gelingt, dann erhöht man natürlich die Wahrscheinlichkeit auch, dass das Ergebnis der Beteiligung dann Akzeptanz findet und das eben auch nach Möglichkeit bei den Leuten, die vielleicht mit dem Ergebnis inhaltlich nicht 100% einverstanden sind, aber eben verstehen, da liegt ein Prozess dahinter. Ich habe die Möglichkeit gehabt, mich in den Prozess einzubringen, meine Position dort zu ja, positionieren und kann drum jetzt auch mit dem Ergebnis mitgehen. Das ist letztendlich ja, ein basisdemokratischer Prozess, der in guten Beteiligungsformaten eben abläuft. Genau, jetzt gibt es natürlich viele Dinge, die man da falsch machen kann, und oftmals ist es auch gar nicht böser Wille, sondern einfach vielfach, glaube ich, mangelnde Kompetenz. Wir haben zu wenig Erfahrung mit guten Bürgerbeteiligungsprozessen, die über das übliche Kreuzchen machen alle 4 Jahre hinausgehen, oder was auch ganz gut eingeübt ist, in, zumindest auf Landesebene, sind ja Bürgerbegehren und Bürger, ja, Volksentscheide und so Dinge, die stark einfach reglementiert sind auch und deshalb auch recht gut funktionieren, weil da jeder weiß, so läuft der Prozess, das ist transparent. Bei diesen inhaltlichen Bürgerbeteiligungsprozessen sieht das anders aus. Also so Dinge wie Bürgerräte oder die Prozesse, die jetzt hier aufgesetzt werden, ja, rund um den Strukturwandel in der Lausitz oder auch im Rheinischen Revier, das sind informelle Bürgerbeteiligungsprozesse. Und dementsprechend können die sich leider nicht auf irgendwelche Regelwerke berufen und müssen einfach mit gutem Willen und viel Herzblut und Aufwand so gestaltet werden, dass sie sich gut verzahnen mit den Prozessen, in denen dann tatsächlich die Entscheidungen getroffen werden. Also mit den Prozessen in den Stadt- und Gemeinderäten, im Landtag, aber auch im Bundestag. Und das erfordert viel, viel Planung und gute Planung, gute Ideen, Kreativität dabei. Und leider ist es so, du hast es schon angesprochen, Antje, dass oftmals der Zeitaspekt für diese Planung viel zu kurz kommt und hinten runterfällt. Und man will möglichst schnell zum Beispiel Bürgerräte machen. Aber das ist nicht so, dass diese Prozesse auf Knopfdruck funktionieren. Genau, sondern es geht um die Einbettung. Ja, du hast gefragt rund um Bürgerräte und ob das vielleicht auch ein Ausweg ist. Vielleicht nochmal kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Was sind Bürgerräte? Das sind eben Bürgerbeteiligungsverfahren, bei denen die Politik von einer per Zufall ausgelosten Gruppe von Menschen ja, sich zu einer Fragestellung beraten lässt. So auf einen Satz runtergekocht. Wichtig ist, dass das Mandat für so einen Bürgerrat eben von der Politik auch kommen muss. Es wird und wurde auch immer wieder versucht, dass solche Bürgerräte von der Zivilgesellschaft initiiert und durchgeführt wurden. Das Problem ist, wenn die Leute, die beraten werden sollen, nicht beraten werden wollen, dann hat man im Vorfeld schon die Situation, dass eben unklar ist, was mit den Ergebnissen hinten raus passiert. Und dann sind Bürgerräte einfach nur ein unglaublich aufwendiger Prozess, um letztendlich nicht mehr zu erreichen als jede Bürgerinitiative, die ohnehin von sich aus agiert.
Ich übergebe dann sozusagen mein Forderungspapier und hoffe, dass es irgendwie Gehör findet. Wenn es eben nicht von der Politik, wenn das Mandat nicht von der Politik kommt. Entschuldigung, nochmal für mich zum Verständnis. Okay, danke.
Genau so ist es. Und Bürgerräte sind, du hast es vorher auch schon das Wort benutzt, sind eben konsultative Verfahren deswegen, weil sie eben, also konsultieren vom Lateinischen, heißt eben beraten. Sie beraten Politik und Verwaltung aus der Bürgerperspektive und sind aber dadurch wirklich innovativ, weil also viele Prozesse, bei denen zivilgesellschaftliche Organisationen und Interessengruppen eben sich einbringen können, die schreiben sich auch auf die Fahne, für die Bürgerschaft zu sprechen. Ja. Allerdings tun sie das halt nicht, weil sie organisierte Interessen letztendlich sind. Und diese Bürgerräte, die brechen das halt ganz bewusst durch das Zufallsprinzip auf und schaffen dadurch die Einbindung wirklich von den Leuten, die vor Ort wohnen und die vielleicht auch nicht dazu, im Normalfall sich halt nicht einbringen würden und zu so einer Beteiligungsveranstaltung fahren würden, zu der jeder kommen kann. Bürgerräte erreichen auch solche Leute und holen deren Perspektiven ab. Und ja, durch dieses Verfahren der Zufallsauswahl schafft man natürlich auch hier eine Legitimationsgrundlage, um solchen Bürgerräten auch ein bisschen andere Rollen noch zu geben. Man kann Bürgerräte zum Beispiel damit beauftragen, sich unterschiedliche Argumente von den etablierten, organisierten Interessen anzuhören und dann aus Bürgerperspektive eine Einschätzung zu geben, welche Argumente dann am meisten überzeugen. Und das ist eine tolle Hilfestellung, die ein Bürgerrat auf diese Weise an Politik und Verwaltung geben kann, die vielleicht, oder nicht nur vielleicht, sondern ziemlich sicher, ja, manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen, unter den ganzen ja, Interessensbekundungen, Eingaben, Lobbyismus, Vorgängen, die bei Ihnen einfach tagtäglich auf der Agenda stehen.
Du hast jetzt gerade den Zeitaspekt auch angesprochen in Bezug auf Bürgerräte. Mhm. Kannst du da mal ein bisschen ausführen, wie so etwas abläuft, von der Idee bis zu den, ich sag mal in Anführungsstrichen, fertigen Ergebnissen, und wenn man jetzt wirklich einen qualitativ guten Prozess machen möchte? Und zweite Frage vielleicht im Zusammenhang dazu, wir haben jetzt viel vom Leitbildprozess gehört in der Lausitz. Ist ein Leitbildprozess in Form eines Bürgerrates machbar, denkbar, empfehlenswert?
Wurde auf jeden Fall schon gemacht mit den Leitbildern. Bürgerräte können aber ein bisschen mehr als nur Leitbilder absegnen oder entwickeln. Sie können auf jeden Fall auch drüber hinausgehende Ideen zutage bringen, was dann die Bürgerschaft selbst auch machen kann. Also ganz unabhängig davon, was irgendwie von oben gewollt und gemusst ist. Aber nochmal zum Zeitaspekt deiner ersten Frage. Bürgerräte sind ganz unterschiedlich aufgesetzt. Also es ist ganz wichtig auch hervorzustellen, ich habe eingangs hier gesagt, es gibt keinen formellen Rahmen oder gar juristische Regelungen, wie Bürgerräte auszusehen haben. Bürgerräte sind wirklich, ich will nicht sagen Kraut und Rüben, aber ganz, ganz unterschiedliche Bürgerbeteiligungsprozesse im Einzelfall. Und das hängt eben ganz stark vom Kontext ab. Also ein Bürgerrat auf nationaler Ebene dauert im Regelfall sehr viel länger, bindet sehr viel mehr Leute auch ein. Ich kann kurz den Bürgerrat zu Deutschlands Rolle in der Welt oder den Bürgerrat Demokratie erwähnen, die in den letzten Jahren stattgefunden haben und jeweils 160 zufällig ausgewählte Personen, also 10 pro Bundesland, dann eingebunden haben über einen mehrwöchigen, zum Teil auch mehrmonatigen Prozess. Haben sich die dann immer wieder getroffen, haben Experten gehört und dann nach und nach eben ihre Empfehlungen an den Bundestag erarbeitet. Bei lokalen Bürgerräten geht es viel, viel schneller. Also da auf kommunaler Ebene haben sich vor allem Bürgerräte auch etabliert, die innerhalb von 1,5-2 Tagen an einem Wochenende ihre Ergebnisse dann schon erarbeitet haben. Und auch das funktioniert sehr, sehr gut. Da sind die Gruppen natürlich auch viel kleiner. Man arbeitet mit 12 bis 20 Personen. Dementsprechend aber Und da kommen wir vielleicht nachher auch drauf, gibt es einige Probleme mit Repräsentativität, was oft so als Ziel gesetzt wird, allerdings gar nicht die richtige Größe ist, wenn ich das vielleicht gleich noch dranhängen darf, sondern es geht wirklich darum, dass man mit der Zufallsauswahl eine diverse Gruppe zusammensetzt und das ist was anderes als eine repräsentative Gruppe. Im Übrigen ist es auch ja, nur zu einem gewissen Grad möglich, bei so großen Gruppen mit 120, 100, 160 Leuten, dort auch statistische Repräsentationskriterien gut abzudecken.
Also Diversität statt Repräsentativität habe ich gerade so mitgenommen.
Genau.
Und da sind wir vielleicht auch bei den Hürden, also dass sich eben Menschen, die vielleicht auch ausgewählt wurden, dann aber doch nicht einbringen können, aus welchen Gründen auch immer. Und wie können wir das ändern? Also wie können wir Anreize schaffen, dass Menschen sich hier einfach einbringen? Und auch befähigt werden, sich einzubringen.
Genau, also diese ganze Geschichte mit Zufallsauswahl ist natürlich vor allem eine funktional in der Theorie. In der Praxis ist es so, wenn man jetzt, sagen wir, 20 Einladungsbriefe zur Teilnahme an einem lokalen Bürgerrat verschickt, dann bekommt man vielleicht eine Rückmeldung. Nur wenn man nur auf die Einladung in Schriftform setzt. Drum werden in der Praxis viel mehr Leute dann eingeladen, also zwischen 300 und zum Teil auch 700 Leuten muss man anschreiben, um einen Rücklauf dann zu haben, der eben der Gruppengröße entspricht. Das ist natürlich problematisch, weil dadurch wiederum Selbstselektion stattfindet. Das heißt, aus den Eingeladenen, die ja die Diversität der ganzen Bevölkerung dann einfach durch das Los darstellen, melden sich wieder nur die üblichen Verdächtigen. Und drum muss man da oder kann man sehr gut dann eben kontrollieren mit den Kriterien, die der Datensatz hergibt. Also man nimmt als Datengrundlage meistens das Melderegister und dort kann man dann eben schauen, dass man gleich viel Männlein, Weiblein anschreibt, auch die Altersgruppen in gleicher Größe anschreibt. Und dann darf es aber nicht bei der schriftlichen Einladung bleiben, sondern man muss möglichst persönlich nachfassen und genau nach Möglichkeit die Telefonnummern ausfindig machen, die Leute anrufen oder noch besser direkt die Einladung persönlich an der Haustür übergeben, Mitarbeitende aus der Verwaltung dorthin schicken oder vielleicht den oder die Bürgermeisterin selbst auf die Reise schicken. Und wenn man bereit ist, solchen Aufwand zu fahren, dann muss man tatsächlich viel, viel weniger Leute auch einladen im ersten Schritt oder anschreiben und kann tatsächlich fast 100% Rücklauf auch erreichen.
Das hat ja schon den Charakter der aufsuchenden Beteiligung, wenn ganz ich genau zu den Menschen persönlich hingehe. Ich, aus eigener Erfahrung, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, es war 2007, aber möchte mich da jetzt nicht festlegen lassen, hatte ich tatsächlich, ich war da schon aktiv hier im Bereich Energie und Braunkohle, hier am Tagebau Hambach, hatte ich tatsächlich einen Anruf von dem Bürgerforum Europa. Man hätte mich ausgewählt und ich sollte doch am Bürgerforum Europa teilnehmen. Das ist damals von einer Stiftung sozusagen organisiert worden und ich habe das natürlich unheimlich gerne gemacht, aber es war auch aufwendig. Es hat viele freie Wochenenden gekostet, es hat viele Abende am PC gekostet. Es hatte gewisse Hürden auch mit Formaten online, damals schon, jetzt nicht erst in Zeiten von Corona, wo wir auch alle ein bisschen geübter sind. Aber es müssen ja viele Voraussetzungen gegeben sein, dass ich mir überhaupt eine Teilnahme an einem solchen Format leisten kann. Ich sag's mal einfach so. Und von daher, das eine ist natürlich die Möglichkeit zu sagen, ja, es interessiert mich, mich einzubringen, ich habe eine intrinsische Motivation. Sowieso schon vorher, dann freue ich mich, wenn ich eingeladen werde. Oder wir können natürlich auch dann Menschen gewinnen, wenn so ein Prozess gut läuft, sich einfach weiter zu engagieren. Und das habe ich auch wirklich jetzt bei der Beteiligung zum Thema Bioökonomie, die Ergebnisse vorgestellt wurden, erlebt, wo dann Teilnehmer und Teilnehmerinnen berichtet haben und gesagt haben, ja, wir fanden das toll, wir wussten gar nicht, dass es überhaupt Beteiligung gibt und was überhaupt im Strukturwandel alles stattfindet. Allerdings wurde eben auch da kritisiert, dass danach diese Menschen selber gucken mussten, wo sie bleiben. Das heißt, sie haben danach recherchiert, obwohl sie wussten, es gibt so dies und das an Beteiligung und mussten dann aber auch noch lange suchen. Also da wäre irgendwie auch mein Wunsch und ich versuche natürlich, werde das selber natürlich auch versuchen umzusetzen hier, dass einfach Menschen, die sich einbringen wollen, auch schnell zu den Möglichkeiten und Formaten finden, die vielleicht auch für sie passen. Das ist ja auch dann eine Frage. Passt genau Formate ist ja, glaube ich, auch eine wichtige Sache. Und um nichts Falsches zu sagen, ist uns natürlich gerade wegen dieser konfliktären Lage hier und wir wissen, wie oft der Austausch über online funktioniert, dass es manchmal auch nicht unbedingt wertschätzend miteinander umgegangen wird. Und uns ist vor allen Dingen wichtig, und das haben wir, da habe ich auch versucht, im Landtagswahlprogramm sozusagen unterzubringen, dass wir mehr Mitspracherechte für die Zivilgesellschaft einräumen. Zum Beispiel durch BürgerInnenräte, steht genauso in unserem Landtagswahlprogramm. Aber eben, wir haben hier auch verankert, dass wir auch Räume schaffen möchten für den gesellschaftlichen Austausch und auch für zwischenmenschliche Begegnungen. Weil natürlich ist das etwas, was die letzten Jahre durch Corona kaum möglich war, aber was natürlich eine ganz andere Qualität an Begegnungen und auch Auseinandersetzungen in konfliktären Situationen, die wir ja hier zuhauf haben, bietet. Stichwort Dörfer. Dörfer bleiben plötzlich, Menschen haben verkauft, Menschen wollen bleiben, Menschen wollen zurück. Wer entscheidet jetzt darüber, was aus so einem Dorf wird? Ne, ist es die Kommune? Welche Bürger werden eingeladen? Die drumherum, die da mal gewohnt haben? Das ist ja eine ganz, ganz große Frage auch. Und bevor die Emotionen da hochschaukeln, die können auch in persönlichen Begegnungen hochschaukeln, keine Frage. Aber ich glaube, das hat nochmal eine ganz andere Qualität, wenn wir uns wirklich so begegnen, physisch auch.
Ja, unbedingt. Also durch Corona ist uns das nochmal deutlicher geworden. Aber für den öffentlichen Bereich oder für öffentliche Belange ist das ja schon lange so. Also viele... Ich habe tatsächlich neulich, oder ich zitiere das relativ oft, seit dem Zweiten Weltkrieg hat Deutschland 2/3 seiner Kommunen verloren, ja, durch Eingemeindung. Das heißt, das Politische, die Orte, in denen Politik spannend gemacht wird, die uns betrifft, das ist immer weiter weg von uns gerückt. Früher hat jeder Ort seinen Ortschaftsrat gehabt, der auch Entscheidungsbefugnisse hatte. Heute, wenn es die Ortschaftsräte noch gibt, dann haben die keine Befugnisse mehr, sondern die liegen eben auf Gemeindeebene. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich meine Gemeindevertreter noch persönlich oder sogar per Du kenne, ist natürlich viel, viel geringer als auf Ortschaftsebene. Und Städten ist das Problem natürlich noch viel, viel größer, wo man große Bezirke dann hat mit hunderttausenden Menschen, wo ja, das total absurd ist und man Politik überhaupt nicht mehr wahrnimmt. Jetzt sind natürlich solche Geschichten wie Bürgerräte nett, weil eine kleine Gruppe von Menschen dann in den Genuss kommt, sich wieder mal mit öffentlichen Fragen auseinanderzusetzen und das auch, wenn die Bürgerräte gut gemacht sind, gut moderiert sind, gut eingebettet sind, auch ins demokratische Gefüge, dann auch wirklich eine Selbstwirksamkeitserfahrung dabei stattfindet. Aber das erreicht natürlich viel zu wenig Leute. Und darum sind Bürgerräte auch nicht das eine Modell, das wir jetzt alle machen müssen, weil das immer noch viel zu wenig ist. Wir brauchen mehr Bürgerbeteiligung insgesamt. Und Antje, du hast es schon richtig gesagt, wir brauchen Bürgerbeteiligung, die im Rahmen von Gesamtkonzepten stattfindet. Das Nebeneinander, das unübersichtliche Nebeneinander von unterschiedlichen Beteiligungsformaten ist zum Teil auch kontraproduktiv. Man braucht da wirklich, ja, ich will nicht sagen einen Masterplan, aber auf jeden Fall für jedes einzelne Beteiligungsformat ganz klar die Anbindung an das Regelgremium, das die Entscheidung trifft, an die Verwaltung und dann auch die Rückmeldeschleifen. Also ist ja auch schade, wenn Beteiligung nur Kommunikation in eine Richtung ist, sondern es muss dann auf jeden Fall auch was zurückkommen. Und da fehlen echt noch vielfach die Ideen, aber auch die Kompetenzen, um sowas auszugestalten. Man begibt sich dann zu schnell in die Hände von Dienstleistern, die eben die Beteiligungsformate durchführen, auch sehr, sehr gut durchführen, aber die machen eben ihren Auftrag. Ja. Und es braucht aber, und das ist unsere Erfahrung am IASS in verschiedenen Kontexten, es braucht unabhängige Beratung von Kommunen ganz besonders, um sich der Frage zu widmen, wie sieht denn der größere Rahmen aus, innerhalb der das Ganze stattfindet und innerhalb der das einzelne Beteiligungsverfahren seinen Sinn ergibt. Und das können eben ja, externe, wirtschaftsorientierte oder profitorientierte Dienstleister nur sehr, sehr begrenzt anbieten.
Ich wollte vielleicht noch auf einen Aspekt noch eingehen, den du auch noch hattest. Das war ja die Kontroversität, das hast du ja erwähnt. Und ich hatte ja erzählt, wir haben jetzt gerade den Corona-Bürgerrat in Sachsen begleitet. Das kann man sich jetzt vorstellen. Ist ja auch bundesweit in der Presse gewesen, welche Streits und öffentlichen Demonstrationen und so weiter es in Sachsen gab zu den Corona-Regelungen. Und dieser Bürgerrat ist jetzt komplett online gelaufen. Und das, was die Leute am meisten überrascht hat, ist, wie friedlich das Ganze war. Also wie wenig...
Schön, ja, sehr schön.
Ja, ich würde sagen, bis zu einem bestimmten Grad sehr schön, ja. Also das sozusagen, ja, ich meine, erstmal ist es natürlich toll, dass da Leute auf einmal miteinander reden, die, also da gab es die Leute, die gegen Impfungen sind, da gab es die Leute, die sehr, sehr stark dafür sind und gesagt haben, das ist unser einziger Weg da raus. Und die haben trotzdem sehr zivil miteinander verhandelt, diskutiert, Lösungen gefunden. All das hat wunderbar gut geklappt. Manchmal hatten wir so ein bisschen den Eindruck von, also als wir das beobachtet haben, manchmal hätte ein bisschen mehr Streit dem Ganzen auch noch gut getan. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das andere, was leicht im Online-Format passiert. Also natürlich hast du jetzt wahrscheinlich auch gedacht und haben wir ja auch im Kopf so, was auf Twitter passiert und was zum Teil auf Facebook passiert an Beschimpfungen, wenn man sich in die Anonymität flüchten kann. Und das andere, was passiert, sind dann diese so sehr etwas formalen und ein bisschen steifen Sachen, wo es dann eine klare Redeliste gibt und jetzt spricht der und man muss das Mikro anschalten und so weiter und es fehlt so ein bisschen die Begegnung und das ist das, was ich jetzt auch hoffen würde, eben nach Corona, wenn solche Veranstaltungen dann wieder in Präsenz sind, dass man dann auch sagt, okay, also hier gibt es eine Meinungsverschiedenheit und es reicht eben nicht, jetzt nur mal zu sagen, ich bin für Impfen, ich bin gegen Impfen, ich bin, weiß ich nicht, fürs Abbaggern oder dagegen oder aus den Gründen oder was auch immer, sondern tatsächlich, wir müssen jetzt hier eine Lösung finden und wir müssen jetzt einfach mal weiter im Gespräch bleiben und wir können diesen Konflikten auch nicht entgehen. Und ich glaube, das ist stärker. Das fängt schon damit an, dass man tatsächlich präsenter ist, wenn man da ist und jetzt eben nicht die Möglichkeit hat, dann parallel noch in was auch immer im Internet zu tun, wenn man sich physisch begegnet.
Sehr spannender Einblick. Ja.
Und ein Aspekt und der zweite Aspekt noch vielleicht, den ich auch noch spannend fand von dem, was du gesagt hast, ist diese Frage von Bedingungen schaffen. Ich meine, das eine sind natürlich die ganzen Räume, die du auch schon wunderbar schön da erwähnt hast. Wenn ich gerade mit Jugendlichen rede, dann ist eine oft ganz große Sorge, ist, okay, da müssen wir irgendwo hinfahren, wo wir uns treffen. Und dann sagen sie schon, ja, okay, nee, das ist da nichts für mich, weil das kann ich mir nicht leisten oder da habe ich keine Zeit oder was auch immer. Also es muss irgendwie klar sein, okay, diese ganzen Kosten, die ja einfach ganz, ganz banal monetäre Kosten sind, Essen, Anfahrt, Raum und so weiter, das muss klar sein, macht euch darüber keine Gedanken, darum kümmern wir uns, darauf könnt ihr vertrauen und es gibt auch irgendwie was Nettes zu essen und du findest auch was dir schmeckt und so weiter. Also diese Aspekte sind gut und bei Erwachsenen würde man dann sagen, ja okay, wir brauchen auch vielleicht eine kleine Aufwandsentschädigung für den Tag, den sie da verbringen, allein um sowas zu finanzieren wie Kinderbetreuung, wenn man dann auch mal eine Alleinerziehende mit zwei Kindern hat und so weiter und eine technische Schulung, falls wir dann tatsächlich doch weiterhin Online-Formate haben.
Wunderbar, danke für diese ganz super praktischen Beispiele. Wir haben ja auch viel theoretisch gesprochen heute, aber diese ganz vielen praktischen Hinweise und Empfehlungen, überhaupt komme ich gar nicht dazu, alle meine Fragen hier zu stellen. Die auf meinem Zettel sind ja beantwortet, die schon alle von selbst und an der Stelle schon mal ein kleines Zwischendankeschön, dass ich da so von eurer Expertise und Erfahrung jetzt hier auch profitieren kann und auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wahrscheinlich ganz viel mitnehmen werden. Bevor wir so zum Ende kommen, würde ich aber trotzdem zu einem Punkt gerne noch mal eine Frage stellen, die mich auch sehr beschäftigt. Daniel, du hattest es gerade gesagt, Stichwort Dienstleister. Wer führt denn eigentlich solche Bürger- und Bürgerinnenräte durch? Wen kann ich denn ansprechen, wenn ich sowas haben möchte? Dass ich auch weiß, dass da ist der Prozess in guten Händen. Agenturen, Stiftungen, wer bietet sich so an? Ich muss jetzt keine Namen nennen, wir wollen ja keine Wettbewerbsverzerrung hier betreiben. Aber du kannst auch gerne sagen, okay, Antje, da müssen wir dann im Nachgang, da können wir nicht öffentlich drüber sprechen, das machen wir später nochmal, sicherheitshalber. Genau, aber die sind ja auch sehr gefragt, die Menschen, wenn man da jetzt einen Bedarf hat, an wen kann ich mich wenden, ganz konkret?
Ja, du hast es schon richtig genannt. Also es gibt da etablierte Agenturen, größere Beratungsdienstleister, aber auch viele kleine selbstständige Personen, die zum Beispiel ihre Brot- und Butterarbeit dann in Unternehmen hauptsächlich machen. Also tatsächlich ist der Beteiligungsaspekt in vielen Unternehmen mittlerweile schon viel, viel fortschrittlicher, als es im öffentlichen Bereich der Fall ist. Und dort wird ganz selbstverständlich, werden irgendwelche Klausuren dann begleitet von professionellen Moderierenden. Und es ist auch wichtig, dass man solche Personen mit dabei hat. Personen, die ja einfach die Fähigkeit haben, den Gesamtblick auf so einen Prozess zu halten, die selbst inhaltlich sich zwar auskennen, aber nicht involviert sind und dadurch halt den Mittler zwischen den Parteien darstellen können und von denen aber auch das Vertrauen dann genießen und eben, wie man so schön sagt, den Raum halten können, innerhalb dessen dann die Diskussion stattfindet. Genau, aber nichtsdestotrotz gibt's immer mehr Kommunen, die das auch verstehen, dass das eigentlich Kernkompetenz ist, die auch bei Kommunen angesiedelt sein könnte, sollte, müsste. Und es gibt gute Fortbildungen, die auch öffentliche Angestellte besuchen können. Und so dass man im Idealfall einfach selbst auch in der Lage ist, solche Verfahren durchzuführen. In manchen konfliktbehafteten Fällen macht es natürlich wenig Sinn, wenn die öffentliche Verwaltung selbst Konfliktpartei ist, dann kann man schlecht natürlich die unabhängige Position in der Mitte einnehmen. Aber diese Kompetenzen aufzubauen im öffentlichen Bereich ist ganz, ganz wichtig, einfach auch um zu verstehen und die Qualität einzuordnen, die einem angeboten wird von Dienstleisterseite. Und da, ja, meiner Meinung nach gehört das in die Verwaltungshochschulen mit ins Curriculum als Kernkompetenz, die Verwaltungsleute der Zukunft brauchen. Und nicht nur dort, auch die Politikerinnen und Politiker sollten öfter mal Erfahrungen machen, die über den üblichen Schlagabtausch und das Bespielen der Medienlogik hinausgeht, also wo man eben sehr polarisierte Meinungen platzieren muss, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Dass es auch möglich ist, eben die Grauzone zu bespielen. Das, was den interessanten Bereich ausmacht, aus dem überhaupt Kompromisse dann auch hervorgehen können, das muss man üben. Und das muss man wiederbeleben, aktiv. Und man darf sich da nicht dem hingeben, was die Medienlogik und die Aufmerksamkeitslogik unserer Zeit so erfordern. Und ich bin tief davon überzeugt, dass das auch ein Merkmal ist von vielen populären Politikern, die jetzt nicht im Populismus sich verorten, dass sie eben aufrichtig und transparent Dinge einordnen, gut erklären. Das braucht Zeit.
Das ist ja vielleicht schon Empfehlung auch an mich ganz persönlich, die ich ja genau aus diesem Feld Zivilgesellschaft, bürgerschaftliches Engagement jetzt versuche, den Schritt zu gehen in Parteipolitik und eben auch diese Themen, die mir natürlich ein Herzensanliegen sind, eben auch mit im Landesparlament zu vertreten. Genau, ich mag gar nicht zum Abschluss kommen, es sind noch so viele Sachen hier. Ein Beispiel vielleicht, aber ein praktisches aus den Kommunen. Du hast gerade gesagt, die Kommunen brauchen auch da personelle Unterstützung. In Kerpen ist es so, dass die Strukturwandelmanagerin, die ja nun wirklich andere Aufgaben hat, auch jetzt auch noch versucht, diesen Beteiligungsprozess mit auf den Weg zu bringen, was aber dann dazu führt, dass es Online-Beteiligung gibt. Und auch da muss es eine Verlässlichkeit geben, der dann jetzt abgeschlossen ist, der Beteiligungsprozess. Was ist die Zukunft des Hambacher Waldes beispielsweise? Gibt es da eine grüne Linie oder was auch immer? Wo wir jetzt aber schon ganz lange auf die Auswertung, der ist schon längst abgeschlossen und es kommt aber keine Auswertung und wir hören nichts mehr davon. Das ist ja auch kein schönes Signal an die, die sich da die Zeit genommen haben, sich da einzubringen. Das ist der eine Punkt, aber eine ganz wichtige Frage ist noch, wie wichtig ist es, dass auch vielleicht die Seriosität gefördert wird, dass man immer einen Ansprechpartner hat für dieses Thema, zum Beispiel jetzt bei der Zukunftsagentur. Wie wichtig ist eine Verstetigung des Prozesses? Im Moment ist es einfach so, und das was anderes geben vielleicht auch unsere Strukturen verwaltungstechnisch nicht her, dass ja immer wieder neu ausgeschrieben werden muss. Dadurch kommt es auch immer wieder zu riesigen Lücken und dieses Vergabe- und Ausschreiberecht hilft uns, glaube ich, da ehrlich gesagt nicht unbedingt weiter. Ist mein Eindruck, ich habe nicht so viel Erfahrung damit, aber vielleicht noch da eine Empfehlung, die du mit auf den Weg geben kannst. Verbunden mit der Frage, du hattest dazu gesprochen, auch Politik muss da jetzt viel dazulernen, Parteipolitik. Wir haben in unserem Landtagswahlprogramm stehen wir, wir wollen Beteiligung und Mitbestimmung ausbauen und wollen eine zentrale Ansprechpartnerin bei der Landesregierung für Beteiligung und Dialog einsetzen. Vielleicht auch dazu noch ein Hinweis von dir, was du davon hältst und was wir beachten sollten einfach dabei, was du noch mit auf den Weg geben kannst.
Also tatsächlich kann ich da hauptsächlich den Verweis auf die tolle Arbeit in Baden-Württemberg geben, wo es so eine Stelle schon seit vielen Jahren jetzt gibt mittlerweile. Und das hat wahnsinnig viel bewirkt, als Winfried Kretschmann Ministerpräsident wurde, hat er die Gisela Erler mitgebracht als Staatsrätin für Bürgerbeteiligung und ich glaube noch zivilgesellschaftliches Engagement, bin ich mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall mit dem Schwerpunkt Bürgerbeteiligung. Und als Staatsrätin hat Frau Erler dort wahnsinnig viele, gerade auch informelle Bürgerbeteiligungsprozesse auf den Weg gebracht und dadurch viele Konflikte auch mitgestalten können, zum Teil auch entschärfen können. Und das hat jetzt dazu geführt, dass man eben vor allem auch ja, kommunale Prozesse beraten konnte von Landesseite. Also das ist eine zentrale Aufgabe, die beim Land liegen kann und offensichtlich macht es in der Praxis auch Sinn, dass das Land dann Hilfestellung leistet, wenn Kommunen sagen, wir haben hier einen Konflikt, den müssen wir und wollen wir mit Bürgerbeteiligung angehen. Wie machen wir das? Und wen könnt ihr uns da zur Seite stellen und welches Wissen auch? Und Baden-Württemberg ist jetzt so weit gegangen, dafür auch eine gesetzliche Regelung zu treffen, die auch gerade diese Frage mit dem Vergaberecht in den Blick nimmt.
Weil spannend.
Du hast es ganz richtig eingeordnet. Das ist die große Bremse. Also wenn man eben keine Regelung, keine Institutionalisierung von diesen Prozessen hat, dann erfindet man im Zweifelsfall jedes Mal das Rad neu oder muss zumindest jedes Mal eine neue Ausschreibung machen, wenn man sich ordentlich ans Vergaberecht hält. Baden-Württemberg ist jetzt dahin gegangen, die machen jetzt auf Landesebene eine Ausschreibung für einen Pool von Dienstleistern, die sich bewerben können, solche Dienstleistungen anzubieten. Und auf diesen Pool können dann Kommunen zurückgreifen, ohne dass sie selbst dann nochmals ausschreiben müssen. Das ist eine ganz kluge Regelung, glaube ich. Hat natürlich, man muss immer wieder auch die Tür dann aufmachen, dass Leute in den Pool rein können und andere vielleicht auch wieder raus. Solche Regelungen sind möglich und genau dafür ist eigentlich die Landesebene da, um solche bürokratische Hürden auch aus dem Weg zu räumen, wenn man schon den Kommunen nicht ausreichend Mittel zur Verfügung stellt, dass sie selbst Kompetenzen sich einkaufen, aufbauen können oder eben im Zweifelsfall auch Leute selbst bezahlen können, weil das hängt noch eigentlich vor dem Vergaberecht dran, dass Kommunen im Zweifelsfall erstmal auch noch auf Fördergelder angewiesen sind. Das heißt, sie müssen nicht nur den Vergabeprozess machen für einen Dienstleister, der ihnen zur Seite steht, sondern erstmal auch schauen, wo sie dann das Geld überhaupt herkriegen, weil die meisten Kommunen viel zu klamm sind und klamm gehalten werden von Landesseite. Also da große Baustellen, aber es gibt Lösungsansätze. Schaut mal nach Baden-Württemberg.
Super Hinweis, auch die klammen Kommunen wollen wir ja abschaffen mit einem Altschuldenfonds, damit die wieder ihren Aufgaben in der kommunalen Daseinsvorsorge nachkommen können. Also viel zu tun in der neuen Landesregierung in Nordrhein-Westfalen. Jetzt hattest du mir, Daniel, gerade schon so ein bisschen durch die Blume Empfehlungen mitgegeben. Zum PolitikerInnen-Dasein. Jetzt vielleicht noch an dich, David, die Frage. Was möchtest du mir für meine Arbeit im Landtag noch mitgeben?
Ja, ich glaube einfach erstmal gute Nerven, einen langen Atem und ja, dass du den Kontakt weiterhältst zu den Menschen, die dich jetzt begleiten. Das wären so drei Gedanken, sehr allgemein. Aber
danke. Und Daniel, neben den nicht nur in Schwarz-Weiß denken, sondern auch in Grauzonen, möchtest du da noch was hinzufügen?
Ja, vielleicht erstmal find ich es ganz toll, dass du überhaupt diese Arbeit machst, dich darauf einlässt und so eine Politikerkarriere auch verfolgst. Das macht heutzutage nicht unbedingt Spaß, glaube ich. Und ich meine, auf Landesebene ist es dann ja doch auch wieder eine Entscheidung, die man aktiv trifft, aber auf kommunaler Ebene findet man zum Teil ja nicht mal mehr Leute, die im repräsentativen Teil unserer Demokratie sich einbringen wollen, weil man überall nur Gegenwind erfährt und das auch durch die, ja, die neuen Möglichkeiten unserer Zeit auch in widerlichster Form. Von dem her, genau, halt da die Ohren steif und ich wünsche dir da ganz viel Glück und Erfolg dabei. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, ehrlich zu sich selbst zu sein und natürlich auch zu den Leuten, für die man verantwortlich ist, ehrlich und offen auch ja, kommunizieren, wenn man mal selbst nicht weiß, was jetzt genau die beste Lösung ist und dann dafür einzustehen, dass man aber einen Prozess findet, mit dem man eben zur Lösung kommt. Ich glaube, das ist oftmals besser, als einfach direkt auch in ein Horn zu blasen, das sich dann so anbietet.
Ja, also du hast gerade gesagt, Politiker in Karriere, also da lege ich es ja eigentlich gar nicht drauf an. Glaube ich, bin ich auch viel zu alt, um noch Karriere in der Politik zu machen. Mir geht es ja wirklich darum, die Themen, über die wir ja auch heute so vielfältig besprochen haben und für die ich ja auch stehe und die ich auch in den Empfehlungen der Kohlekommission sozusagen verankert habe, endlich auch über die Ziellinie zu tragen. Also wirklich diese Dinge auch umzusetzen. Und meine Idee war, dass ich das vielleicht, wenn ich die Chance bekomme von den Wählern und Wählerinnen, das dann auch im Landtag weiterverfolgen kann. Zum Abschluss noch eine knifflige Frage, die mir auch schon mal gestellt wurde. Wenn ihr, also jeder Einzelne von euch, wenn du ein Problem dieser Erde mit einem Wunsch lösen könntest, was würdest du verändern? Fangen wir vielleicht mit David an.
Ja, also ich denke, am besten fände ich es, wenn es irgendwie ein Minimum und ein Maximum an Ressourcen gibt, die jedem Einzelnen zur Verfügung stehen. Weil ich glaube, das würde sowohl soziale Probleme als auch eine ganze Reihe von ökologischen Problemen auf einen Schlag lösen.
Sehr schön, danke. Daniel, was ist mit deinem Wunsch?
Ja, ich glaube, in unseren Zeiten, oder für mich ist es ganz klar, nie wieder Krieg. Also das ist die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass Kriege einfach nicht mehr möglich sind. Das fände ich eine der größten Errungenschaften, die die Menschheit sich selbst gut tun könnte.
Aktive Friedenspolitik. Ja. Ich danke euch beiden sehr. Ich hoffe, wir werden das Gespräch fortführen. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich habe unglaublich viel gelernt. Ich nehme viele Empfehlungen mit. Und ich glaube, das wird nicht unser letztes Gespräch gewesen sein. Weil ich würde auch gerne noch darüber sprechen, wie wir sonst Zivilgesellschaft und ehrenamtliche Arbeit unterstützen können und was es sonst noch für Möglichkeiten gibt. Das machen wir dann in einem Teil 2. Deswegen verabschiede ich mich an dieser Stelle von euch und von den Zuhörern und Zuhörerinnen. Sag schönen Dank und freut euch. Ich hoffe, wenn ihr einverstanden seid und euch nochmal einladen lasst, von mir auf Teil 2 zum Thema Bürgerbeteiligung beim Strukturwandel im Rheinischen Revier oder Bürgerbeteiligung in Nordrhein-Westfalen insgesamt. Vielen Dank und tschüss, ihr zwei.